Es ist eh schon 20 Uhr. Namaste, willkommen zum Satsang. Das wollte ich schon sagen, zum Satsang von der Insel, aber ich bin nicht auf keiner Insel. Diese alte Gewohnheit kam gerade zurück, das, aber sie wurde noch abgefangen. Consciousness hat den Mind noch abgefangen. Willkommen zum Satsang von der Welteninsel. Aber wahrscheinlich das letzte Mal aus Wien. In letzter Zeit war ich ja, die meisten waren aus Bayern schon. Ab und zu in Wien, je nachdem, wo ich gerade bin. Jetzt bin ich gerade wieder in Wien. Und wahrscheinlich, ja, und jetzt ist das letzte Mal. Also jetzt ist mein Umzug ist mit Ende Jänner, Januar dann abgeschlossen. Und dann in Bayern. Ja, so quasi ein letztes Mal mit mir wünscht. Ja. Ja, ich möchte vielleicht am Anfang kurz Ankündigungen machen. Zwei. Das eine ist, es wird der nächste München-Satsang. Der letzte war jetzt am Januar, am 7. Januar. Der wurde dann zu einem kompletten Shaktipat. Das waren dann 6 Stunden Shaktipat nonstop. Und noch kein Satsang. Ich werde das dann künftig vielleicht auftrennen. Der nächste Event, der wahrscheinlich auch wieder hauptsächlich Shaktipat sein wird in München, ist am 3. März geplant. Ich habe jetzt noch nichts auf der Homepage, aber am 3. März, wer das vormachen will, am Sonntag, 3. März, ist der nächste München Satsang, Shaktipat, mehr Shaktipat als Satsang. Und dann wird es noch am Bodensee im April ein Retreat geben. Und zwar vom 13. April bis 14. April, das ist ein Samstag, Sonntag, Retreat am Bodensee in Wasserburg. Und dieser Retreat, den organisiert die Svante, die hier auch immer die Fragen vorliest. Und anmelden kann man sich bei ihr auf der Webseite, das ist svante-schneeweiß.de. Und es wird eh dann auf meiner Webseite auch angekündigt sein in Bälde. Und Anfang März wird da wahrscheinlich der Anmeldeschluss sein, also da dann im Laufe des Februars dann möglichst schon anmelden. Das ist dann ein Retreat über 2 Tage, auch mit Satsang und Shaktipat. Jo. Und dann würde ich jetzt sagen, öffnen wir vielleicht mit einer Minute Stille, wo jeder einfach bei sich ist, hier ankommt, einfach nachfühlen, was da ist, Körpersensationen, Gedanken, Gefühle, Atem, was immer erscheint in deinem Gewahrsein, wenn später dann daraus Fragen sich bilden, können die gestellt werden, egal ob spirituell, profan oder sonst was. Alle Fragen erwünscht und erlaubt. Und wenn keine Fragen sind, bleiben wir in Stille. Und jetzt mal eine Minute bei sich sein. Ja, und wie bei den anderen Satsangs, Sie können die Fragen entweder über YouTube im Chat stellen oder auch hier mit mir in einen Dialog gehen auf Zoom, indem er da die Hand hebt, also die virtuelle Hand in Zoom anklickt. Und darf ich Svante wieder bitten, die Fragen vorzulesen? Das ist ganz lieb. Dankeschön. Also ab jetzt darf ich gefragt werden.
Sunny möchte wissen, ob du auch in Wien Satsang gibst.
Ja, das kann passieren. Also ich habe so vor, wenn jetzt die Übersiedlung nach Bayern abgeschlossen ist, habe ich im Moment vor, dass ich alle 2 Monate in München was mache. Es könnte auch passieren, dass jedes Monat in München irgendwann wird und vielleicht abwechselnd Satsang und Shaktipat. Und einmal im Monat habe ich vor, halt irgendwo in Deutschland am Wochenende was zu machen, egal, also nicht ein ganzes Wochenende, aber halt irgendein Satsang. In irgendeiner deutschsprachigen Stadt, in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo ich halt eingeladen werde und wo vor Ort jemand irgendwas organisieren möchte, also einen Raum organisieren kann oder sowas, oder auch Leute kennt, die kommen und Interesse da ist, dann komme ich hin. Und wenn das in Wien ist, dann kann es auch in Wien sein. In Wien waren auch in der Vergangenheit schon, ist schon länger her, in die Nullerjahre habe ich da eine Serie gehabt von Satsangs. Ja. Später dann eigentlich meine Praxis, wo ich eigentlich nur Einzelsitzungen gab. Und diese Stammtische, die mir dann Covid kaputt gemacht hat, die am Anfang ganz toll besucht waren, da sind ja 30, 40 Leute gekommen, zu den Stammtischen. Also wenn sich in Wien Satsangs ergeben und es reorganisieren möchte, gerne. Dann komme ich auch gerne nach Wien.
Jager, du kannst gerne sprechen.
Naja, eine Hand. Ja, ich glaube, du musst das Mikrofon anklicken oder irgend sowas, nicht? Damit du sprechen kannst. Oder? Und dann lossprechen. Wir hören dich jetzt im Moment nicht. Vielleicht hat Jaga auch nur irrtümlich die Hand gehoben. Ja. Ich kann beantworten oder so. Ah, es erscheint kein Mikrofon. Oh. Ich weiß
Geht
halt nicht.
hört
Ah,
ihr mich jetzt? Ja?
ja, super.
Okay, super.
Fertig.
Ja.
Namaste.
Ja, ich wollte nur mal nachfragen mit diesem Shaktipat.
Ja.
Irgendwo habe ich gelesen, das wäre eine Übertragung von Kundalini-Energie.
Ja.
Aber ich meine, jeder hat ja von Natur aus Kundalini-Energie. Also was heißt es denn jetzt genau, diese Shaktipat? Was passiert da?
Ja, viele glauben oder viele. Oft wird so kommuniziert, als wäre es eine Übertragung, aber in Wirklichkeit ist es eben keine Übertragung. Das sage ich dann auch meist am Anfang von Shaktipats dazu oder habe auch auf der Webseite so stehen. Im Prinzip ist es einfach Resonanz. Ja, die eine Energie, die eine Lebensenergie, die in uns allen ist, die man dann halt in Indien Kundalini nennt, wenn sie sich vor allem über die Wirbelsäule zeigt, im Aufstieg. Da, die resoniert einfach nur so, das kann man sich vorstellen, wie wenn man zwei Gitarren nebeneinander stellt und auf einer Gitarre wird die E-Saite angezupft, dann schwingt automatisch auf der anderen Gitarre die gleiche Saite, also ebenfalls die E-Saite dann mit, auch wenn man es gar nicht anzupft, die fängt dann auch zu schwingen an. Und nichts anderes ist Shaktipat, also Shaktipat basiert auf Resonanz, dass einfach quasi die Energie, die eigene, hochkomma eigene Energie, in Wirklichkeit gibt es ja überhaupt keine eigene Energie, sondern ist alles nur die eine Energie, aber die Energie, die schon im anderen ist, wird getriggert. Dadurch kommt in Schwingen und dadurch wird halt irgendein nächster Schritt in der spirituellen Entwicklung angestoßen. Entweder irgendein Chakra geöffnet oder irgendein Chakra-Erweckung geschieht oder überhaupt wird Kundalini erst erweckt und bemerkt so quasi so nach dem Motto, als hätte es geschlafen vorher und wird dann merken, ja, mich gibt es ja auch und kommt dann ins Fließen und beginnt mit diesem Prozess, der dann am Schluss halt irgendwann vielleicht im Erwachen endet oder auch nicht, ist auch nicht nötig. Im Prinzip ist es auch ein Heilprozess, ein ganzheitlicher Heilprozess, wo halt alte Traumata aufgelöst werden können. Also dieser ganze Kundalini-Prozess wird dadurch angestoßen, beziehungsweise wird geholfen, wenn er schon angestoßen ist, dass der nächste Schritt erreicht wird. Also das nächste Chakra, irgendwelche Blockaden sich lösen. Das ist Shaktipat. Kann eine ganz stark emotionale Komponente haben, dass halt viele emotionale Körper auch abgeht. Emotion ist ja auch nichts anderes als Energie. E-Motion ist Energy Motion, also Energie in Bewegung. Und das ist nichts anderes, als was da passiert. Und es wird halt da einfach getriggert und angestoßen. Aber es wird, da hast du völlig recht, es wird eben nichts übertragen, sondern es ist nur die Resonanz. Wenn hier die Energie frei fließt, dann resoniert im anderen diese selbe Energie. Und wo der oder diejenige dann in der Entwicklung steht, welches Chakra, welche Themen, welche Traumata, was auch immer erlöst werden möchte oder reifen möchte oder integriert werden möchte, das geschieht. Es kann dann bei jedem was anderes sein.
Ja, und rein äußerlich, wie sieht es dann äußerlich aus? Was wird da genau gemacht? Also setzt sich dann einer immer vor dich hin oder?
Ja, es gibt bei Shaktipat traditionell eigentlich keine wirkliche Form, sondern Shaktipat ist die Intelligenz selbst. Also Shakti, das Wort kommt ja aus dem Sanskrit. Shakti ist die weibliche Seite Gottes, wenn man so will. Das Universum an sich. Aus meiner Sicht ist das Universum Materie und Energie quasi weiblich, aber es war nur so Entsprechung halt die Yin-Seite Gottes. Und Yang wäre Bewusstsein und Shiva. Und dieses Universum ist aus meiner Sicht ein intelligentes, hyperintelligentes, lebendiges Wesen, dem man vertrauen kann, das selbst weiß, was am besten geschieht. Das heißt, im Idealfall, wenn Shaktipat geschieht, bin ich selbst, also der Körper da, dieser Body-Mind-Organismus Edgar, wird dann nur benutzt für diese Resonanz. Also ich stelle mir dann nur zur Verfügung. Und welche Form das dann nimmt, so wie es jetzt in München zum Beispiel war, hat das gleich am Anfang übernommen, was ich gar nicht vorgehabt habe, dass dann quasi 6 Stunden Shaktipat waren. Das ist einfach so geschehen. Die Form, die ist bei jedem anders. Mein Guruji zum Beispiel in Varanasi, der mich damals eingeweiht hat, bei dieser Diksha, wo ich Nath-Yogi wurde, der hat mir auch Shaktipat gegeben, der ist um mich herumgegangen und hat Mantren gesungen. Also das macht jeder anders. Es gibt da keine genormte Form, wie Shaktipat passiert. Bei mir passiert so, also in München hat sich das auch so entwickelt und das war schon vorher bei mir. Ich habe es ja inoffiziell schon viel länger Shaktipat gegeben, halt öffentlich noch nicht gemacht, weil ich warten wollte. Mein Guruji da 20 Jahre gewartet, bei mir sind es jetzt 25 Jahre, um Shaktipat zu geben. Und bei mir ist es meist so, dass ich die Hände aufs Herz lege, also in die Mitte da auf die Brust und eine Hand lege und Augenkontakt, manchmal auch mit geschlossenen Augen. Am Anfang ist ein Namaste, am Schluss ist auch Namaste und auch der Umarmung und das ist es. Und es kann schon ein paar Minuten so gehen, je nachdem, wie lang die Energie halt ist. Das ist so die Form, die äußere Form, die geschieht. Ja, und das ist es. Also quasi Namaste, Augen schauen, Hand aufs Herz und am Schluss dann Umarmung. Und das kann 5 Minuten oder 10 Minuten auch sein. Und so war es jetzt in München. Aber wie sich das zeigt, bei manchen habe ich zum Beispiel den Daumen aufs dritte Auge gelegt. Das kann auch passieren. Das ist so die Form, wie es mir entspricht. Aber es kann bei einem anderen ganz anders sein. Oder es kann einmal passieren, dass man die Hand auf dem Scheitelchakra legt. Das kann auch passieren. Also je nachdem, was auch immer dann geschieht, sozusagen.
Das heißt, du gehst dann immer nur in Resonanz zu einer Person.
Ja.
Ja.
Alles andere, wenn es jetzt zum Beispiel mit dem ganzen Raum wäre oder so, das würde ich dann, das kann schon auch irgendwann passieren, aber das würde ich dann nicht mehr Schattenbad nennen. Das ist eigentlich da schon, wenn es mit einer ganzen Gruppe ist. Aber ich mache das mit einzelnen Personen. Es kann sein im Sitzen oder im Stehen. Es war je nachdem, wie es der andere wünscht. Also ich stelle mich da sehr darauf ein, wie es für den anderen passt und wie das für den anderen ist. Ich werde da sehr eins mit dieser Person und das entspricht dann dem, wie es für diese Person am besten ist und sich am besten anfühlt.
Ja, danke. Sefta, wenn du magst.
Vor allem, weil wir gerade bei dem Thema Shaktipat.
Namaste, hallo, was hilft da?
Ich hatte die Augenbegegnung in Shaktipat in München mit dir. Und normal habe ich, wenn ich Satsang-Lehrer oder auch so jetzt Personen, ganz normale, in die Augen schaue, also intensiv Satsang, jetzt nicht Kollegen oder sonst was, dann war oft einmal hier sehr viel Bewegung, also Gedankenunruhe, und hier wurde noch das Ganze wahrgenommen. Und beim Shaktipat am Januar bei dir, da war Leere. Also ich habe bei dir eine, also Leere wahrgenommen, die war so ohne Zerren und ohne Bedingungen war. Und hier war auch ich wusste nur, dass es leer ist. Also da waren kaum Gedanken da. Da war so viel weg. Also es hatte sehr viel Neutrales. Und meine Frage ist da dazu, sowas in den Alltag mal einzubringen zu können, oder weil derzeit habe ich jetzt freie paar Tage. Und es geht immer irgendwo darum, irgendetwas zu tun. Und aus der Leerheit etwas zu tun, ist natürlich fließender, sage ich jetzt mal, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da halt nicht so gezerrt wird, also hier. Und das wäre so ein bisschen der Wunsch hier, weil als ich diese Leere vernommen habe, ein bisschen war dann der Kopf, der wollte noch was. Also der wollte. So ungefähr, das kann es jetzt nicht sein, war noch kurz. Aber dann war Leere. Und das habe ich dann als angenehm empfunden, dann auch zugelassen. Und bei mir daheim ist es dann wird es schnell langweilig hier, ne?
Ja.
Es ist, das ist der Kopf halt, ne? Das ist, dieser Plappermaul hat der Werner Ablasse mal gesagt, der Plappermaul da oben.
Genau. Ja, aber das ist genau der, dem langweilig wird,
Ja.
ne? Weil eigentlich ist ja Stille und Leere und Leerheit nicht wirklich langweilig, sondern nur für den Verstand, ne? Der,
Ja.
und, aber das ist auch okay. Ja,
Ist
aber
wahrscheinlich noch ungewohnt, oder? Das ist,
genau, das
da kann
ergibt
er nicht
sich mit der Zeit.
verweilen oder nicht lang.
Genau, richtig. Aber das ergibt sich mit der Zeit.
Mit der Zeit.
Das sind wie, man muss sich das so vorstellen, da ist ein Film, der abläuft, der ganze Lebensfilm, und irgendwann sind da Risse. Und dort, wo er gerissen ist, wo der Lebensfilm reißt, im positiven Sinne, erscheint das, was dahinter ist, also die Leerheit. Und diese Lücken werden immer größer mit der Zeit. Und man
Ja,
gewöhnt sich dran.
ich merke, dass Lücken da sind, weil ich immer kleinere Wunder oder angenehmere, fließendere Bewegungen habe. Manche Sachen fallen mir jetzt leichter. Und da merke ich einfach, dass es vielleicht dadurch, dass es meine Haltung ist derzeit, dein Wille geschehe und dass alles gut ist. Weil dieses, weiß nicht, das bricht alles runter dann, weil da bleiben kaum oder wenig Wünsche, auch wenn was schief läuft,
Genau.
denke ich mir, naja, muss wohl so sein.
Ja.
Es hat wohl seinen Grund oder auch keinen, ist mir dann egal. Und dann sage ich dann, okay, dein Wille geschehe. Und momentan merke ich, dass die Dinge irgendwie, obwohl sie anstrengend sind, dann trotzdem irgendwie fließen und dann rückwirkend dann wieder leichter wird. Also es ist, als wie wenn kleinere Wunder geschehen, wo weil es ist wenig oder kaum mehr Kampf da. Es ist nur ein Wunsch noch natürlich, Sehnsucht. Wenn ich so sehe, eben diese Leere und dann sag, haben will, behalten will, das ist wieder das Ego.
Ja, das ist aber typisch, dass dann der Verstand kommt und sagt, was habe ich beim letzten Mal richtig gemacht, dass ich dorthin komme, oder was habe ich jetzt falsch gemacht? Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Das sind ganz natürliche, normale Gedanken, die sich da bilden, und es wird weniger. Und die Leere breitet sich aus, und das kann man dann auch mitnehmen in den Alltag, im Tun, was man tut, gar nicht mehr damit etwas getan ist, um irgendein Ziel zu erreichen, sondern im Tun quasi aufgeht und einfach das Tun geschieht mit einer gewissen Leichtigkeit.
Danke.
Ja.
Die Sarah schreibt im Chat, lieber Edgar, was sind mögliche Gründe, weshalb man aus dem Erwachen wieder rausfällt? Können das heftige Trigger sein, dass Altes integriert wird?
Unter anderem. Mir gefällt nicht ganz der Ausdruck, aus dem Erwachen rausfallen. Aus einem wirklichen Erwachen gibt es in dem Sinn kein Rausfallen. Ja? Man kann jetzt rausfallen aus irgendeinem Zustand. Ein Zustand der Präsenz, ein Zustand der Stille, ein Zustand der Leerheit. Dann ist wieder ein anderer Zustand da. Ein Zustand mit Gedanken, ein Zustand mit Gefühle, ein Zustand, wo scheinbar Ego da ist. Ja? Da geht es dann darum, zu erkennen, auch damit in Frieden zu kommen in erster Linie und nicht dagegen anzukämpfen, es sie auch nicht als Rausfallen zu sehen, sondern einfach eine Erscheinung, weil das, was du wirklich bist, dieser Hintergrund, um den es eigentlich geht, es geht gar nicht um irgendeinen Zustand des Erwachens, sondern um das, was dahinter ist, was all das bemerkt, was du bist, der ist davon nicht betroffen, dieser Teil, dieses Bewusstsein. Das ist immer erwacht, wenn du das so willst. Ja? Also ein Zustand, der kommt und geht, der ist nicht das. Das ist zwar was Schönes, was halt mit dabei ist in diesen ganzen Erwachungsprozessen, schöne spirituelle Zustände der Stille, des Friedens, whatever. Ja? Aber selbst das ist wieder nur ein Zustand. Genauso, und der ist genauso gleichgültig. Am Anfang schaut er besonders aus, wenn man nicht gewohnt ist, weil man gewohnt ist, 30, 40 Jahre lang denken, tun, fühlen, Drama, ja, und plötzlich ist da diese Freiheit, das fühlt sich toll an, aber auch das ist nur ein Zustand. Das, was du wirklich bist, ist noch dahinter. Und der Weg dort in dieses Dahinter, der geht darüber, dass ich jeden Zustand voll annehme, wie er ist. Jeden, absolut jeden. Verstand, Ego, alles. Alles vollkommen annehmen, erkennen, dass all das Ausdruck des einen ist, Ausdruck Gottes ist, Ausdruck der Göttin ist, ist egal wie man es nennt, Ausdruck des Selbstes ist. Das gehört alles mit dazu, alles, das ganz normale Menschliche, auch die ganzen Dramen. Und das kommt dann mit einer Wucht sogar zurück, weil alles jetzt bewusst erfahren werden will. Ja? Und dadurch geschehen dann diese Transformationen, dass dann Gefühle integriert werden, dass Erfahrungen integriert werden, die vorher abgelehnt wurden. Gerade das Erwachen hilft uns zu sehen, man hat nichts zu verlieren, ja? Weil es gibt nichts zu verlieren. Es ist sowieso immer alles bedingungslos da und wir sind total geroutet in diesem Nichts, das etwas quasi ist, ja, was scheinbar ist. Und das gibt dann die Möglichkeit, vollkommen alles zuzulassen, alles absolut zu 100% zuzulassen. Und das ist dann diese Integration, die geschieht, wo man all das Menschliche mitnimmt, ja, und in sich transformiert regelrecht. Und noch einmal vollbewusst erfahrt. Also ja, in dem Sinne ist so, wie du die Frage gestellt hast, gehört das alles dazu, weil alles, was in dem Ego-Organismus drin will, will er gesehen, will er wieder raus. Also vor allem Sachen, die irgendwelche Konditionierungen waren oder Traumata waren, das will alles gespürt und gesehen werden. Und das endet nie. Ja? Wenn einmal das Persönliche erledigt ist, geht es ins Unpersönliche über, geht es über in die Geschichten von den Ahnen, ins Kollektive. Ja? Das ist ein regelrechter Bodhisattva-Prozess, wo man quasi evolutionär mitwirkt an der ganzen Entwicklung, Weiterentwicklung der ganzen Menschheit, wenn man so will, am ganzen Karma der Menschheit, wenn man so will. Ursünde, wenn man so will, egal welches Konzept man jetzt nimmt oder welche Religion, aber es ist immer dasselbe. Und das kann beglückend sein, ja, da wieder was zu spüren und das wieder und das zu spüren und dann sich ranzulassen und dazu zu weinen und mitzufühlen. Das gehört alles mit dazu. Also das ist dann kein Zurückfallen, das ist ein Vorwärtsfallen. Und da geschieht dann die echte Magie. Und nicht nur die Mystik, sondern dann wird es magisch, dann geschehen Wunder. Dann geschehen wirkliche Wunder, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Also alles zulassen, das gehört zum Prozess dazu. Danke für die Frage.
Narasimha schreibt: Hi Edgar. Eckhart Tolle sagt, dass unter Wut immer Schmerz ist. Siehst du das auch so?
Wut ist so eine vielfältige Energie. Ja, ein reiner göttlicher Zorn zum Beispiel, der ist ja im jeweiligen Moment. Das, was man oft Wut nennt, ist das, was sie aufgestaut hat, indem man Menschen Sachen ertragen haben, sich nicht diese Kraft, die im Solarplexus da ist, ja, diese Kraft, die da sein kann, die ja Macht ist. Und vor allem die Macht ist, dass man das andere nicht mit einem machen, was sie wollen, sondern man Nein sagen kann. Diese Energie dient einerseits auch als Schöpfungsenergie, etwas durchzusetzen, etwas zu machen, ja, und auch um Nein zu sagen zu irgendwas. Und wenn man da zu lang wartet, dann staut sie das auf und kommt dann auf irgendeine eventueller destruktive Weise heraus, was dazu geführt hat, dass diese Energie in der Gesellschaft so negativ bewertet wird. Was ja auch klar ist, wenn es destruktiv, wenn man dann damit wem anderen schadet. Aber wenn man jetzt den Prozess anschaut, der dann meist abläuft bei emotionalem Clearing, bei reicher Körperarbeit oder bei osho-dynamischer Meditation, wo man ja wirklich diese Wut rausschreien lernt und oder ausdrücken lernt, auch über den Körper, dann sieht man, dass nach der Wut dann meistens eine Traurigkeit kommt. Ja, da ist dann schon ein Schmerz gewesen, also der Urschmerz, der da sitzt, der führt am Ende zur Wut. Und im Ausdruck ist dann die Wut aber das Erste, was, wenn man diese Schale durchbricht, jetzt meist am Anfang um die Wut, die endlich einmal rauszuschreien, rauszuprügeln auf irgendein Polster oder irgendwo aufschlagen zu können, nicht auf einen Menschen oder so, sondern eben von mir aus im Bett oder so. Und wenn man da voll reingeht, wirklich kathartisch und das voll ausdrückt, dann kommt meist als nächstes eben diese Traurigkeit und der Schmerz und der Seelenschmerz. Und ist dann die nächste Schicht, die erste Schicht, die man erreicht. Und dann geht es noch tiefer. Wenn man diesen Schmerz spürt und weint dazu, das geht dann meist übers Herz, was dann über den Solarplexus quasi ist, ist ja auch wieder kein Zufall, dann kann das dann wirklich langsam in den energetischen Prozess gehen und es kann am Schluss so weit gehen, dass Glückseligkeit daraus wird, dass man einfach nur mehr darüber lachen kann und sich ausgedrückt hat und diese aufgestaute Energie endlich draußen ist. Aber meistens immer der Schmerz, irgendeine Verletzung, aber oft eine, die man sich selber angetan hat, weil man sich nicht rechtzeitig Stopp gesagt hat, ja, sozusagen. So läuft das meistens ab mit der Wut.
Sangeeta fragt: Lieber Edgar, eine ganz profane Frage. Wie ist deine Meinung zu Fleischessen? Isst du es noch? Da gibt es ja spirituelle No-Gos dazu. Dankbar für deine Antwort.
Das sind die Fragen, die man da immer befürchtet. Von diesen Fragen hat man Angst. Okay, nächste Frage. Da kann man sich nur den Ruf zerstören, wenn man nicht gerade voll vegan ist oder so. Damit habe ich eh schon gesagt. Also in Indien habe ich 2 Jahre kein Fleisch damals gegessen. Das lag auch daran, dass in Indien auch super Essen, Vegetarisches gibt und man oft in die heiligen Städte, in denen ich war, es gar kein Fleisch gibt. Also ich hatte in meinem Leben solche und solche Phasen. Ich habe viel auch in Beziehungen gelebt, wo die Partnerinnen vegan oder vegetarisch waren und manche davon dann, eine fällt mir jetzt irgendwo ein, dann sogar wieder mit dem Fleischessen angefangen hat. Für mich gibt es da kein wirklich absolutes Richtig und Falsch. Ethisch sehe ich schon das Ganze problematisch an, vor allem die Massentierhaltung sehe ich absolut problematisch an. Hoffnung habe ich insofern da bin ich ein Fan davon, obwohl ich es noch nie gegessen habe, von diesem Kunstfleisch, wo Fleisch gezüchtet wird. Also nicht das, was man aus irgendwelchen Getreidenüssen oder irgendwo zusammenbanscht und dann sagt, das ist ein Burger, aber in Wirklichkeit sind es nur Kohlenhydrate und nicht Eiweiß und Fett, was ein Fleisch eigentlich ist. Aber das echte Kunstfleisch ist gezüchtetes Fleisch aus gezüchteten Fleischzellen, ist echtes Fleisch, ohne dass ein Tier gelitten hat sozusagen. Da habe ich die Hoffnung, dass das die Menschheit da wirklich ethisch und so weiter vorwärts bringen kann. Ich selbst esse Fleisch, ich schaue relativ bewusst aber, welches Fleisch. Ich bin selber bei meiner Ernährung gelandet. Ich habe alles Mögliche schon ausprobiert, auch aus gesundheitlichen Gründen, auch weil bei mir irgendwann Diabetes war, die ich dann dadurch weggebracht habe, indem ich auf Low Carb gegangen ist. Das ist eine Ernährung hauptsächlich, wo man Fleisch und Gemüse, ist mehr Gemüse als Fleisch, Gemüse, Salat, Früchte und auch Fleisch, aber ohne Getreide, möglichst ohne Getreide. Und das halte ich auch jetzt so, dass ich es meist abwechsle, also entweder Fleisch, Fisch mit Gemüse oder Getreide mit Gemüse. Für mich ist die große Fehlernährung überhaupt bei der Menschheit, ist Getreide mit Fleisch zu mischen. Das halte ich als eine Fehlernährung. Aber es ist jetzt ernährungspsychologisch, wie gesagt, auf der anderen Seite gibt es die ethische Seite. Und da sehe ich schon den Bedarf, dass man bei der Massentierhaltung, dass das nicht so geht. Und dass man da bewusster damit umgeht. Aber selbst esse ich dennoch Fleisch und da schaue ich halt dann oft, wo es herkommt, also hauptsächlich biologisch, wenn möglich, ja, so. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch eins sagen, das möchte ich aus spiritueller Sicht noch dazu sagen, was manche vergessen, die jetzt vor allem, ich habe früher viele Gespräche gehabt mit Veganern, die teilweise relativ militant an das Thema herangehen. Es funktioniert meist nicht, damit kann man niemanden überzeugen. Mir selber sogar beim Rauchen, wie ich einmal 2 Jahre nicht geraucht habe, war ich ein extrem militanter Nichtraucher und habe alle Raucher in meiner Umgebung vergrämt. Und das Endergebnis war, dass mich Gott 2 Jahre später wieder zum Raucher gemacht hat. Den Menschen so auf den Wecker damit gegangen bin. Dann habe ich noch einmal 20 Jahre rauchen müssen. Beim nächsten Versuch, den ich dann erst 20 Jahre später wieder bekommen habe, hat es dann endlich geklappt. Das ist jetzt schon 13 Jahre her. Jetzt bin ich schon 13 Jahre Nichtraucher und gehe den Menschen nicht auf den Geist. Und dadurch darf es sein. Und so habe ich halt Gespräche so mit dem gehabt. Und es ist halt so. Zum Beispiel, man muss bedenken, in Indien würde es schwer sein, vegan zu sein, weil überall die kochen mit Ghee, also mit Butter, Fett, es wird viel Joghurt verwendet, in Chai ist immer Milch drin. Also in Indien ist schon fast unmöglich, vegan zu sein. Und in Tibet zum Beispiel, wenn man jetzt den tibetischen Buddhismus hernimmt, Dalai Lama und so, da isst jeder Fleisch. Ja, da ist das ist so vom Klima her fast gar nicht möglich, weil da. Die haben da 7, 8 Monate Winter und so und die essen dann Jagdfleisch. Also ich bin da sehr tolerant, da in spiritueller Hinsicht, weil das Leben besteht daraus, das ist das Design des Lebens, ja, dass Körper, die absterben von irgendwem, und wenn es bei uns halt nur die Würmer sind, gegessen werden. Ja, und das ist auch mein Anspruch, den ich an mich habe. Also ich möchte, dass mein Körper am liebsten irgendwann von irgendwelchen Tieren gegessen, am liebsten wäre mir, da gibt es auch tibetische Praktiken, glaube ich, mit Vögeln. Das wäre mir sehr recht. Wenn ich selber Vögel gegessen habe, dass dieser Körper auch wieder in diesen Kreislauf zurückgeht und von anderen Tieren gegessen werden. Wenn das nicht ist, dann sind es wenigstens Würmer, okay, kann man nichts machen. Aber wer weiß, dann kommen Vögel, die dann diese Würmer fressen, dann ist halt indirekt und dann essen die Vögel wieder irgendwelche Menschen und dann werden die Menschen wieder von den Würmern. Also das ist der Kreislauf des Lebens und da kann man jetzt sagen, der ist brutal, aber genau so funktioniert Leben. Genau so ist das komplette Design des Lebens, ist genau so. Und da gehören die Pflanzen mit dazu. Ich habe auch Erfahrungen gehabt, wo ich in einem extrem hohen quasi spirituellen Zustand, da habe ich 5 Tage nichts gegessen, wieder mal, und nichts geschlafen, null geschlafen, nur Wasser getrunken, und da habe ich dann ganz zart mal in ein Blatt, das lebendig war, also das Blatt war noch an der Pflanze, an dem Baum dran, ganz zart nur mit den Zähnen rein nicht einmal gebissen, sondern nur so ganz zart geknabbert und habe einen Urschmerz gespürt. Das war gigantisch. Das ist durch meinen ganzen Körper hindurchgegangen. Also das ist alles verbunden. Ja? Das ist alles Leben. Ja? Und aus dem heraus weiß ich, auf der einen Seite, so funktioniert Leben, und ich weiß auch auf der anderen Seite, was Bewusstsein betrifft. Tiere sind genauso bewusst wie Menschen, also vor allem Säugetiere, haben völlig fast das gleiche Bewusstsein wie wir. Sie haben zwar keinen Verstand, aber sind voll bewusst. Also das kann ich auch direkt sehen. Und wenn ich da Begegnungen hatte, auch zum Beispiel mit Kühen, da habe ich dann jahrelang kein Rind oder was essen können, weil das einfach nicht geht. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, so wie es für uns Menschen auch ist, es stirbt nie irgendetwas. Ja? Das ist die eine Seite, sind die Körper, da gehört es mit zu dem Design, dass da dieses Essen und gegessen werden, ist das Urdesign des Lebens, auch wenn es noch so brutal ist. Und dennoch können wir uns da weiterentwickeln und freiwillig sagen, wir verzichten darauf, auf diese Massentierhaltung. Und noch besser wäre es, wir verzichten darauf, dass Tiere überhaupt leiden und sterben müssen für uns, weil das geht. Spätestens dann mit dem Kunstfleisch, also da habe ich richtig viel Hoffnung drin. Und die andere Seite ist aber, dass vom Bewusstsein her nie irgendetwas stirbt. Das ist nur ein Bewusstsein. Ja, das ist oft diese Idee, dass mit dem Tod, dass das jetzt was total Schreckliches ist. Der Tod ist, das Schrecklichste am Tod ist für diejenigen, die Hinterbliebenen sozusagen. Für die ist es schrecklich, einen Menschen zu verlieren, der stirbt. Aber für den, der gestorben ist, selbst für jemanden, der atheistisch ist, wäre es so, dass er sagen müsste, ja, okay, da ist keiner mehr da, der leiden könnte, dass er jetzt tot ist. Wenn man jetzt nicht daran glaubt, dass es weitergeht. Aber bei mir ist eine Gewissheit da, dass es weitergeht und ohnehin alles das eine Bewusstsein ist. Und da gehören aber die Tiere dann mit dazu, und da wird dennoch aus ethischen Gründen und aus Gründen des Mitgefühls, dass irgendwann so weit sein müssen, dass keine Tiere mehr für uns sterben müssen. Ja, zumindest einmal keine Säugetiere mehr und dann vielleicht im nächsten Schritt keine Vögel mehr und Fische mehr. Das wird sich halt irgendwann nochmal entwickeln. Das denke ich schon, dass es in die Richtung gehen wird. Ja, das ist meine Sicht dazu. Aber die ist noch viel, viel größer. Ich könnte da ewig drüber sprechen. Es gibt da so viele Blickpunkte, und so viele. Das ist eine riesig große Frage. Ja? Eine Frage, die Bücher füllen müsste. Vor allem auch in Bezug auf Spiritualität. Ja.
Mutzi schreibt: Hi Edgar, mein Erwachen ist jetzt ein Jahr her und ich habe immer noch Angst- und Ohnmachtszustände, kann kaum klar denken, bin so im Moment, dass ich mit Menschen nicht reden kann, versuche zu überleben.
Boah. Boah. Berührt mich. Ein Jahr Bonn. Ich kann es nachvollziehen. Ich kenne solche Zustände. Eben, was ich gerade vorher geschildert habe mit den 5 Tagen, ich hatte mehrmals so Phasen, wo ich auch dann mit Menschen dadurch überhaupt nicht konnte, wo sich die Spezies Mensch fast als Fremdkörper angefühlt hat auf dem Planeten. Das ist so ähnlich wie bei dieser Frage fast mit den Tieren, ne? Dieses Schreckliche, was Leben auch ist, ja, wir sind da mitten in einem Evolutionsprozess. Die Menschheit steht halt dort, wo sie steht, und das ist aus einer gewissen Sicht absolute Steinzeit. Und da kann man nur hoffen, dass für die Menschheit kann man hoffen, dass es gut weitergeht oder eben auch nicht. Was du machen kannst, ist wirklich all diese Gefühle zuzulassen, zu fühlen, durchzugehen, auszudrücken, eventuell auch Hilfe suchen. Ich würde an deiner Stelle schon versuchen zu connecten mit anderen. Satsangs eventuell gehen und die Angst spüren. Weil in Wirklichkeit kann dir nichts geschehen. Du bist ja schon das eine. Also aus meinem, im Prinzip sind das Prozesse, durch die du da hindurchgehst, wo noch ein Weg vor dir liegt, das zu überwinden, diese Angst voll und ganz zu spüren, zuzulassen und darüber hinauszugehen, zu erkennen, dass da wirklich alles eins ist und dass dir das eine wohlgesonnen ist und dir nichts passieren kann. Diese Gefühle halt spüren und atmen. Nicht davonlaufen vor ihnen. Und deine Angst zeigen. Zeig sie. Wenn du mit Menschen umgehst, zeig ruhig deine Angst. Zeig das Zittern. Lass es da sein. Egal wie die Menschen reagieren. Vielleicht reagieren sie anders, als du glaubst. Dann ist es nur Energie, diese Angst, sonst nichts. Die erzeugt dann im Verstand irgendwelche Gedanken vielleicht. Andere Variante wäre, weiß ich jetzt nicht, sogar therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass irgendein Traumata feststeckt. Weil bei mir weiß ich es auch von mir, dass diese Prozesse meist wirklich ganz tiefe Reinigungsprozesse waren, wo da wirklich was Altes war, was noch hoch wollte und gesehen werden wollte, was in dem Körper noch drinnen steckt. Und es geht dann nur über Fühlen und Atmen und Spüren. Manchmal braucht man da auch Hilfe von außen.
Mozi
Ja.
schreibt noch dazu, danke, ich gehe bald auch in eine Klinik, scheint schon Trauma zu sein.
Ist gut. Ist gut. Wünsche dir alles Beste da. Man kann sich helfen lassen von allen. Die müssen dann nicht einmal erwacht sein oder sonst was. Weil es ist ja sowieso alles erwacht. Es ist sowieso alles Gott und der schickt er oder sie schickt er. Ich sage immer noch der, aber es ist halt so. Das Richtige für dich. Das, was du brauchst. Lass dir da helfen und sehe es als das Ganze an sich, was dir daran hilft. Durch diejenigen, wo du hingehst. Ja. Was die?
Chandar schreibt, lieber Edgar, der Körper wird nicht von den Würmern gegessen, die Darmbakterien zersetzen den Körper. Dabei wird das, was übrig bleibt, zur Erde, außer den Knochen. Viele Grüße.
Es raucht mir jetzt da die Hoffnung, dass da irgendwelche Vögel kommen und die Würmer fressen. Das hat mir besser gefallen. Weil irgendwelche Bakterien, das ist nur für Bakterien nicht schlimm. Nee, ich hoffe schon auf ein paar Würmer, wenigstens ein paar. Oder ich muss wirklich nach Tibet und mit auf irgendeinen komischen Berg setzen, wo dann die Vögel kommen oder sowas. Aber Bakterien sind ja auch Viecher, ne? Sollen nicht die fressen. Zersetzen. Ja, Erde zur Erde, so what? Für mich ist ja auch sowieso alles beseelt. Also das ist auch beseelt und das ist beseelt. Also es muss jetzt nicht biologisches Leben sein. Dann ist halt Erde und Bakterien. Okay. Aber das mit Skelett gefällt mir auch nicht, dass das dann so lange übrig bleibt. Das finde ich irgendwie blöd. Ja, aber immer noch besser als verbrennen. Verbrennen finde ich als Verschwendung. Ja, können viele Viecher satt werden, ne? Oder viele Würmer oder viele Bakterien. Na gut. Not my business anymore danach. Sollen machen, was sie wollen. Okay, danke.
Selbst wenn du magst.
Ich mag nur ganz kurz zu den Würmern. Bei mir ist
Ja.
immer so die romantische Vorstellung oder auch die Tiere eben, dass das vom Körper was überbleibt, wenn jemand Selbstmord begeht, ne, sich vor die U-Bahn schmeißt oder so, dann denke ich mir, wieso schmeißt er sich nicht im Meer, ne, also ins Wasser? Dann hätten die Fische was davon.
Die
Weil
Fische was
eigentlich
davon.
könnte jemand so ein bisschen rausfahren, also weit genug weg, dass es die anderen nicht stört und diesen Körper dann den Fischen geben. Weil
Eigentlich schon, ja.
früher habe ich nämlich mit ganz viel, früher habe ich schon mit Runterspringen und auch von anderen gehört, auch selber hier war Kampf. Und dann später habe ich gedacht, falls ich je runterspringen würde, ich würde ins Wasser gehen. Also
Okay.
Würmer, da ist man ja dann schon tot, aber bei mir ist immer so diese romantische Vorstellung eben, den Fischen das geben.
Mit Fischen. Ja, ist
Ja,
interessant. Ja,
einfach wirklich.
vielleicht hast du mehr Fische in deinem Leben gegessen. Ich habe eher Geflügel gegessen. Also bei
Aber ich
mir
mag
ist
gar
die
keinen
Vögel.
Fisch.
Ach so, okay.
Nee, also Fisch essen mag ich gar nicht.
Ja, wer weiß, ob dich dann die Fische mögen. Vielleicht
Wahrscheinlich.
ist das
Ja.
gerade.
Schwieriges Thema da. Das war's eigentlich schon, weil
Ja,
das ist
ja.
einfach zu den Würmern ist das bei mir noch so eben dieses Wasser.
Wir haben heute einen makabren Satz. Bin gespannt, was noch kommt. Nee, aber gute Idee wäre es, ja.
Ja. Weil hier verstauen sie bloß die U-Bahnen, wenn sie jemand vor irgendwas schmeißt. Das ist ein Schock
Ja.
für die kollektive Schock.
Stimmt, das ist
Ja.
eigentlich okay.
Und so hätten die Fischchen was davon.
Okay. Geht beim Wechsel. 5. Das wäre jetzt schräg, wenn das eine Schlagzeile, ne? Angenommen, das wäre jetzt eine Sendung, was schon Tausende sehen und so, ne? Und morgen dann liest man, sicher, welche Leute im Meer massenweise reingeschmissen haben. Satzanglehrer treibt Menschen ins Meer. Oh Gott. Nee, das habe ich nicht gemacht, das warst dann du. Okay, aus.
Sagst du denn du gerne?
Hallo Edgar.
Hallo Axel.
Edgar, ich habe zwei Fragen. Die eine bezieht sich nochmal auf dieses Buch von der Zwiebel zur Perle. Das
Okay.
habe ich jetzt fast durch und obwohl man das alles vorher schon weiß, aber für mich sind so zwei Sachen, die da ganz stark hervortreten. Das eine ist, dass man im Grunde genommen nichts tun kann, dass es Gnade ist, wenn es zu diesem Moment des Erwachens kommen sollte. Und das andere, da wir ja keine Persönlichkeit an sich in uns haben, alles ein Spiel Gottes ist und wir die Spielfiguren sind, wir uns eigentlich, oder ich jetzt in dem Falle, komplett entspannen könnten. Man müsste nur ausgerichtet bleiben auf das Göttliche. Aber ansonsten kann ich gar nichts tun. Und alles, was ich tue, ist eh impulsgesteuert, ist der Struktur oder liegt an der Struktur, die ich habe. Das heißt, ich könnte auch eigentlich in einen völlig entspannten Gemütszustand kommen und wie die Dinge so kommen sie. Was meine Struktur hergibt, das gibt es zu erledigen, aber ich selber kann völlig, eigentlich wirklich nur zum Zuschauer werden.
Ja.
Könnte man das so sagen?
Ja.
Ja, gut, danke. Na gut, ich brauchte diese Selbstvergewisserung. Das ist gut.
Okay.
Das Zweite ist gelebte Sexualität. Wenn ich Sex habe mit meiner Frau und ich ejakuliere nicht und mache das über lange, lange Zeit, werde aber wieder sexuell stimuliert, habe ich das Gefühl, dass die Energie sich im Körper extrem anreichert. Dazu brauche ich eigentlich nur eine Beschreibung von dir, weil du dich ja da eben sehr gut auskennst, ob das so stimmt, dass man dadurch im Grunde genommen eine Art von Stärke empfindet und auch, dass diese Kundalini leichter getriggert werden kann, weil man mehr irgendwie aufgespeichert hat.
Ja, bleibt auch nichts anderes quasi als, ja, klar, ist so. Es ist so, ja. Ist auch, wird auch bewusst so gehandhabt. Ja, in vielen Traditionen, im Taoismus speziell, aber auch im Tantra. Ja.
Okay, dann hänge ich, weil es so schnell ging, ganz kleine Frage noch hinten dran. Das hatte ich aber schon als Jugendlicher, wenn die Ejakulation da war, dass ich mich danach, obwohl ich ja früher dann logischerweise etwas potenter war, dass eine totale, also wie ein kleiner Tod, totale Erschöpfung danach gekommen ist, aber so extrem. Und das hat mich schon immer gewundert, weil anderen immer erzählt haben, Freunde oder so weiter, das wäre wie so schön, entspannt oder irgendwas. Für mich war das wie immer total runter, also fast so eine kleine Depression.
Ja, so krass war es bei mir nicht, aber im Prinzip ähnlich. Also auch davon. Man nennt ja im Französischen heißt das, ist ja der Orgasmus, wird ja genannt, der kleine Tod. Und was ja angenehm sein kann, ne, dass man die Stille endlich erfährt oder so, in wenigstens für ein paar Sekunden. Aber bei mir war das auch das, was mich quasi mit 12 war ich da, also mit 10 hat es bei mir begonnen, dass ich masturbiert habe, an mir herumgespielt habe. Und mit 12 wurde mir das dann langweilig. Eben genau aus dem Grund, wo du sagst, dass mit dem Orgasmus, also der Orgasmus selbst wurde langweilig. Das Interessante war für mich immer das Plateau davor. Dieses Plateau, das hohe Plateau davor. Und da habe ich damals schon gelernt, ohne dass ich Techniken gewusst habe, in dem Sinn, haben wir nicht beschäftigt in dem Sinn damit, von außen, aber mit mir, ne, habe ich dann schon gelernt, dieses Plateau möglichst lang in die Länge zu ziehen. Ne, weil nach dem Orgasmus, das war für mich so enttäuschend, ne, so quasi, okay, der Orgasmus war zwar schon schön, aber danach war es vorbei, ne, die Lust war weg. Und darum habe ich damals schon angefangen, eben das möglichst in die Länge zu ziehen, habe da diesen PC-Muskel schon intuitiv bemerkt, was der damit zu tun hat. Das ist eher automatisch geschehen. So, das ist dieser Muskel, den man anspannt, den kann man üben, den man anspannt, wenn man zum Beispiel, wenn man uriniert, ist das bei Männern und Frauen gleich und hält diesen Strahl an, den Harnstrahl an. Und dann lässt man wieder los und dann geht er weiter und dann hält man wieder an. Das ist der PC-Muskel. Und dieser Muskel, der hilft auch, diesen Orgasmus hinauszuzögern sozusagen. Wenn man überhaupt kommen möchte. Ne? Muss ja nicht sein. Ne? Aber damals, ich habe schon meistens mit Orgasmus abgeschlossen. Und auch in meiner tantrischen Zeit habe ich dann später auch das wieder zugelassen. Also es gab eine Zeit, wo ich ziemlich orgasmusfrei war, also ejakulationsfrei, muss man sagen. Es gibt auch einen Unterschied, also es gibt auch Orgasmen ohne Ejakulation, es gibt dann Orgasmen, einen Herzorgasmus im Solarplexus, man kann fast überall im Körper Orgasmen haben, was quasi Energieentladungen sind. Und, aber eben der mit Ejakulation ist der, der die Energie dann unten rauslässt, statt dass sie aufsteigt. Und eigentlich hat diese Kundalini ja eher die Tendenz aufzusteigen, in den Körper hinein, nach oben, ne, um sich dann durchzuarbeiten, durch Traumata, durch Chakra, whatever. Und durch den Orgasmus mit Ejakulation geht er einfach unten raus, weil es oben anstoßt. Man kann sich vorstellen, die Energie will rauf, stoßt dann irgendeine Blockade an und zack, entlädt sie sich nach unten mit einem Orgasmus. Und das war dann für mich irgendwann in meiner tantrischen Zeit so langweilig, dieses Entladen nach unten, dass ich es dann 1, 2 Jahre überhaupt fast nie zugelassen habe und dann gar nicht mehr braucht habe, gar nicht mehr wollen habe. Aber später dann bin ich aus diesem, weil es so ein Dogma geworden ist, und manche Tantriker sind dann dogmatisch unterwegs, oder vor allem Taoisten, also dieses Tao-Yoga der Liebe nach Mataji, also diese Richtung vom Taoismus, die sind da relativ dogmatisch, dass dann der Ejakulationsorgasmus für einen Mann zumindest komplett abgelehnt wird. Und eben aus den Gründen, die du sagst, weil sie Energie akkumulieren wollen etc. Das geht dann meistens so, wenn man das wochenlang macht, dass es sie dann im Traum entlädt oft. Ja, und man dann sehr starke erotische Träume hat, wo sie das dann doch entladen kann und man dann auch mit seinem physischen Körper quasi ejakuliert, damit sie das ausgleicht, weil es dann doch zu viel aufgestaut war, weil das Fass voll ist, wenn man so will. Ja. Aber ich bin aus dem Dogma dann raus, sondern so wie es geschieht. Ne? Also es kann schon Orgasmus sein, nur sehen bei mir schon die Orgasmen dann anders aus. Das kann dann auch, können Orgasmen sein, die dann halt wirklich ganz körperlich sind oder 10, 20 Minuten lang dauern. Whatever. Ne? Und nicht einmal Ejakulation dabei haben müssen. Ne? Also so weit kann da die Reise so gehen. Aber ansonsten ist genauso eben, ja, wie du sagst. Und ich komme genauso aus der Ecke. Also ich habe das auch als Jugendlicher, ist mir ähnlich gegangen mit dir. Und ich habe das nicht wollen, diesen Energieabfall danach. Vor allem diesen Lustabfall, weil die Lust ja so schön war. Die Lust, diese Erregungsenergie, dieses Plateau davor, das habe ich so genossen und das war dann weg durch den Orgasmus. Und dadurch habe ich dann diese andere Richtung eingeschlagen, mehr auf dieses Plateau davor, dort reinzugehen und dort möglichst dort zu bleiben, nicht? Mit atmen oder whatever, nicht? Und, ja.
Lüne Fritz schreibt, so wie ich das sehe, ist das Schlimmste an der ganzen Tierindustrie sowieso alles vor dem Tod, vor der Schlachtung kommt. Stichwort Milchproduktion. Und Lüne Fritz schreibt dann später noch weiter, man kann sich schon zu Lebzeiten gelegentlich ein Schnitzel aus dem Bein schneiden und es den Hunden geben, wächst ja wieder nach, vielleicht.
Hey, wäre ja fast eine coole Idee. Ich bin bei mir selber, ich war kein Ritzer oder sowas, aber Hornhaut habe ich abgeschnitten. Aber dass ich die dann den Hunden geben hätte, auf die Idee bin ich nicht gekommen, das ist möglicherweise eine gute Idee. Das wäre ein Kreislauf, der vorweggenommen ist. Nee, aber du hast recht. Also das ist eben das. Das Grausige ist diese ganze Massentierhaltung, wie sie geschieht. Das ist Industrie. Wenn es industrialisiert ist, ist das echt ein Problem. Und das ist ja auch nicht gesund. Das ist ja auch nicht gesund, so ein Fleisch zu essen. Das ist ja hoch mit Chemie, alles voll. Was da verfüttert wird, das ist ja alles nicht gesund. Also auch für den Menschen nicht gesund, aber immer ethisch extrem bedenklich. Vor allem bei so bewussten Wesen, wie Säugetiere eben nun mal sind. Ja.
Jeanette Nicole schreibt, Hallo Edgar, kannst du etwas zur aktuellen Zeitenergie sagen? Viele klagen gerade über verschiedene körperliche Symptome.
Einerseits, bis vor kurzem zumindest, habe ich schon immer so gesehen, dass es immer Zeiten gab, wo jene Menschen, die empfänglicher sind, die hellfühliger sind, immer mitbekommen, weil es ist immer schon so gewesen, dass in der Welt auch ganz viele schreckliche Dinge geschehen und intensive Dinge geschehen. Und diese Menschen, die haben sich halt dann auch teilweise vernetzen können und früher viel schlechter vernetzen können als heutzutage. Heutzutage sind wir recht gut vernetzt mit sozialen Netzwerken. Jetzt treffen sich die Menschen schon in Räumen und teilweise haben es dann auch einen Tunnel- oder Inselrealität oder sind in einer Blase. Das ist dann die negative Auswirkung, weil man trifft sich mit Gleichgesinnten und hat dann den Eindruck, dass es mehr sind. Und in Wirklichkeit sind es gar nicht mehr, oder es wirkt dann auch so viel, weil wir generell viele Menschen sind. Ich glaube, wir sind schon 8 Milliarden Menschen, 9 Milliarden Menschen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, und bin ich damit konfrontiert, also auch in den Feedbacks, die ich bekomme als spiritueller Lehrer, dass wirklich das mehr wird. Also, dass es sich zuspitzt. Und das hat schon mit diesen ganzen Krisen in der Welt natürlich zu tun. Die machen einerseits Angst, die triggern Angst, was ja wiederum, das klingt jetzt blöd, aber aus spiritueller Sicht ist es halt was Positives, Angst zu triggern, weil die Angst ist genau diese Energie, die zum Durchbruch verhilft, vor allem die Todesangst ist dann die Kulmination im Ganzen. Die ist nützlich sozusagen aus spiritueller Sicht und die treibt uns quasi an zu höheren Sphären, wenn man so will. Und vor allem kommen die Menschen drauf, dass das, was sie tun, nicht wirklich das Wesentliche ist, sondern dass es etwas Wesentlicheres gibt, sich näher zu kommen, auch sich selbst näher zu kommen und zu erkennen, was will ich wirklich, das ist alles eigentlich, obwohl es im Außen so schrecklich scheint, ein positiver Prozess für die Evolution der Menschheit. Also da sehe ich das Positive in dem. Die Leute sind in Prozessen, aber das sollen sie auch sein. Das ist auch wichtig, weil uns hilft nur mehr ein Sprung. Wirklich ein kollektiver Sprung. Das bahnt sich an und das wäre gut so. Und das ist das, was jetzt kollektiv passiert. Und darum sind da diese ganzen Krisen in der Welt. Aus absoluter Sicht quasi, um das zu triggern, aus einer relativeren Sicht, menschlichen Sicht, sind diese Krisen da genauso deshalb da, weil sich alles zuspitzt. Also da meine ich auch diese Kriege, das Krasse, und jetzt die Sache mit, was dazukommen ist, wo es im Nahen Osten jetzt wieder mit Israel und der Hamas und jetzt der Palästina, und jetzt da wieder Pakistan, Iran, glaube ich, war die letzten ein, zwei, drei Tage, also wo Brüder sich wieder gegenseitig, es ist schon krass, ne? Aber das ist die Zuspitzung. Wir leben in einer Zeit der Zuspitzung. Und es geht immer schneller. Und es wird weiter so gehen. Und es wird noch mehr Menschen hoffentlich ins Spirituelle treiben, ins Spirituelle in dem Sinn, dass die Menschen zu sich kommen und aus ihren Hamsterrädern rauskommen und innehalten. Weil am Ende hilft bei all dem nur innehalten. Immer wieder innehalten. Weil es ist immer schon alles da. Der Friede ist schon da. Der Friede ist in dir, in jedem von uns. Der ist nie weg. Und da geht es dann auch, in Frieden zu sein mit diesem Unfrieden, der überall ist. Mit dem in Frieden zu sein. Das ist zum Beispiel das Kernthema der Bhagavad Gita in Indien. Das ist das heilige Buch der Inder im Prinzip, der Hindus, das heiligste meistens. Es ist nicht das Beste, gibt es Besseres, Philosophischeres, aber es ist halt die Hausbibel der Inder, ne? Bhagavad Gita. Und da geht es genau darum, in dieser Geschichte von Krishna und Arjuna. Wer da interessiert ist, kann das lesen. Da geht es genau um Krieg, da geht es genau um solche Gefühle, geht es genau um diese Ängste. Um Moral und um Ethik und um all das. Und das ist das Thema unserer Zeit eigentlich. Und im besten Fall führt es zu Erwachen. Nur wer schlecht träumt, will erwachen. Und am Ende erkennt man, es ist alles Gott und dieses ganze Drama ist eine heilige Inszenierung, die zum Erwachen führt. Weil man wirklich auf sich selbst zurückgeworfen wird, radikal und innehalten muss. Ja, dann geht es darum, dass man sonst regelrecht nicht wahnsinnig wird, aber es soll so viel sein. Das sind die Zeichen der Zeit.
Winifred schreibt, mir scheint Sexualität im Moment gar nicht möglich zu sein ohne mich dabei mindestens ein bisschen zuzuschnüren, weil sich irgendetwas tief unten in mir so extrem verletzlich bzw. wund anfühlt.
Ja, das geht sicher vielen so. Das weiß ich aus der ganzen tantrischen Szene, wo es viel um Heilung geht. Um Heilung von sexuellen Übergriffen, egal ob es im Außen ist oder ob man sich selbst zu viel zugemutet hat. Das ist ein kollektives Thema, ist ein riesiges Thema. Ja, diese Verletzung vor allem. Ich weiß nicht, ob du jetzt die Fragestellerin weiblich ist. Ich gehe davon aus, weil meistens sind es eher weibliche Menschen, die da Verletzungen haben. Das beginnt schon in der Jugend, dass man irgendwo verliebt ist und deswegen Sachen macht, die sich eigentlich vielleicht gar nicht so gut anfühlen, aber man will über Grenzen drüber gehen oder weil man verliebt ist, sagt man ja, und da passieren echte Verletzungen. Also wirklich, das geht ins Gewebe, das ist emotional, das sind Traumata, die da geschehen, sexuelle Traumata, und da gibt es natürlich Heiltechniken, um das dann wieder zu heilen. Aber dennoch ist das ein kollektives Thema und da empfehle ich da wirklich ganz achtsam damit umzugehen und wirklich das zu respektieren. Das ist der erste Schritt, das zu respektieren, diese Verletzlichkeit, diese Verletzung und auf dich da zu achten und ganz behutsam damit umzugehen. Aber trotzdem heilsam damit umgehen. Da gibt's, würde ich da empfehlen, eventuell wirklich dich zu informieren, was da an gibt es auch Angebote, so man nennt es dann, wenn es wirklich ins Sexuelle geht, Yoni-Heilung, da gibt es eigene Techniken, wo man lernen kann, das machen dann Frauen untereinander oder auch mit sich selbst alleine, mit Werkzeugen, die Triggerpunkte zu finden, um diese Heilung zu erreichen, um diese Traumata zu lösen. Ja, und da dann zu atmen und frei zu werden, dass ich das befreien kann, sozusagen. Da geht es gar nicht so sehr um Lustgewinn, sondern da geht es einfach um diese Heilung, diese Verletzungen. Das ist ein Riesenthema, absolut riesiges Thema. Und der erste Schritt ist, so wie du, bewusst damit umgehen, sich dessen bewusst zu werden.
Sarah schreibt, die sexuelle Energie scheint eine Rolle zu spielen beim Erwachen. Können Menschen erwachen, wenn die sexuelle Energie brach liegt, verdrängt wird? Gibt es dabei Unterschiede betreffend Männer und Frauen?
Oh, das ist auch eine große Frage. Danke. Ja, also ich würde nicht sagen, dass Erwachen von irgendetwas abhängig ist, auch nicht von sexueller Energie. Erwachen ist, ein echtes Erwachen ist immer absolut bedingungslos. Weil Erwachen ist immer das Erwachen zu sich selbst, das, was man ist, und das ist man jetzt schon. Ja, da kommt ja nichts dazu. Es fällt nur viel weg. Ja, und das, was übrig bleibt, bist du, und das ist das, was erwacht sozusagen, wo man sich dann selbst, seiner selbst gewahr wird, wer oder was man wirklich ist, sozusagen. Und dazu braucht es gar nichts. Und das ist auf der anderen Seite, so wie es vorher der Axel auch in seiner ersten Frage formuliert hat, ist das göttliche Gnade, zu der man nichts tun kann. Jetzt ist natürlich, gibt's natürlich den tantrischen Weg und es gibt die ganze Sache mit Kundalini, wo aus meiner Sicht aber sehr wohl halt dann der Körper mehr mitgenommen wird in dieses Erwachen, wo das dann kein reines geistiges oder rein bewusstseinstechnisches Erwachen ist, was oft nur eine oder so scheint, als wäre es nur eine Seite der Medaille. Das ist auch nur scheinbar, weil am Schluss weiß man, Bewusstsein und Energie, Bewusstsein und Materie ist ohnehin eins und es ist wurscht, was zuerst erwacht, nimmst das andere mit, aber dennoch scheint es so zu sein, dass bei diesen Wegen der Körper halt ein bisschen mehr mitgenommen wird. Das ist dann so eine der letzten Dualitäten, wo man sich mehr dem Allem und der Fülle zuwendet oder mehr der Leere zuwendet. Aber im Ende, wie gesagt, sind es zwei Seiten einer Medaille. Also Bedingung ist das nicht, würde ich nicht so sehen. Was war der zweite Teil der Frage? Die Männer und Frauen war der dritte oder war der Mittelteil?
Die sexuelle Energie scheint eine Rolle zu spielen beim Erwachen. Können Menschen erwachen, wenn die sexuelle Energie brach liegt, beziehungsweise verdrängt wird? Gibt es dabei Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ach so, war kein Mittelteil. Habe ich mir eingebildet. Nee, also Unterschiede zwischen Männern und Frauen sehe ich. Es gibt natürlich Unterschiede in der Entwicklung, wie sich das Ganze entwickelt, wie sich das Ganze befreit. Ja, das fängt ja schon bei, jetzt haben wir vorher über Gasmen gesprochen, mit dem Axel. Männlicher Orgasmus ist so typischerweise ein Ejakulationsorgasmus, ist eigentlich ein Energieverlust. Bei den Frauen tendiert aus meiner Sicht beim weiblichen Körper schon die Energie generell mehr ins Aufsteigen, ja, und in die innere Hingabe. Also Frauen sind eigentlich Naturtalente für diese Energie, weil das ist eigentlich eine weibliche Energie aus meiner Sicht. Das Kundalini an sich schon weibliche Energie. Und Männer sind da viel mehr im Tun und im Machen und ja, und das passt da zum Bild generell, verschleudern halt ihre Energie. Also es gibt da Unterschiede, wie sich das Ganze entwickelt, aber was jetzt in Bezug auf Erwachen ist, würde ich da nicht so einen großen Unterschied sehen. Ich denke mal, dass Frauen bestenfalls einen schnelleren Zugang dazu haben als Männer halt, weil es eine natürlichere Form ist, weil es dem natürlichen Weiblichen mehr entspricht, diese Energie in sich aufsteigen zu lassen und dadurch quasi zu erwachen. Das ist etwas zutiefst Weibliches. Und männliche Männer finden das meist erst, wenn sie die innere Frau in sich erwecken. Das gehört beim männlichen Prozess meist dazu. Beim männlichen Erwachensprozess diese innere Frau, diese feminine Seite oder diese leicht androgyne Seite in sich zu entdecken, weil in Wirklichkeit sind wir ja sowieso immer beides. Ja, wir haben ja Linkshirn, wir haben ein Rechtshirn, Männer haben genauso Brüste. Ja, der Penis ist nichts anderes oder die Eichel ist nichts anderes beim Mann als ein größerer Klitoris. Das hat alles die gleiche Wurzel. Wir sind da nicht so unterschiedlich, wie man immer glaubt. Ja? Und wir haben wirklich auch beide eben, wie gesagt, ein rationales Gehirn, ein Linkshirn und ein fühlendes System Rechtshirn. Nur die Identifikation ist aus gesellschaftlichen Gründen, aus Erziehung heraus, in anderen Teilen. Aber angelegt ist immer alles. Ja? Und beim Mann, und da die Kundalini eher so eine weibliche Sache ist, in uns, ja, mehr diesem Fühlen entspricht, auch mit dem Rechtshirn verbunden ist, wenn man so will, oder auch mit dem Bauchhirn, Intuition, das Bauchgehirn gibt es ja auch, und das eher Zusammenhänge mit den Kundalini-Prozesse, ist bei den Männern wichtig, dass das überhaupt erst erweckt wird, über den Weg, die Weiblichkeit in sich zu entdecken. Das gehört dazu, diesem Prozess, wenn es mit Kundalini ist, mit dazu. Viele machen das nicht und gibt es irrsinnig viel erwachte Männer, die überhaupt nicht über den Kundalini-Weg gegangen sind, sondern rein geistiges Erwachen haben. Die sind in Religionen auch geschieht oder einfach durch Meditation, wo rein nur Bewusstseinsübungen sind und so und man quasi ein rein geistiges Erwachen erfährt. Das ist dann mehr so, ist bei Männern häufiger. So kann man sagen. Ne? Aber da sieht man ja auch, dass die Sexualität nicht unbedingt nötig ist. Das sieht man ja dann auch daran, dass es eben diese Seite des Erwachens gerade bei Männern auch gibt. Mehr bei Männern als bei Frauen. Und bei Frauen geht es von Haus aus mehr über den Körper, weil es eben auch natürlicher ist und da so angelegt ist. Und der Mann muss das erst entdecken, dass es diese weibliche Seite in sich quasi kultiviert. Und erst dann kann bei ihm die Kundalini eigentlich so richtig zünden.
Lüne Fritz schreibt noch, ich bin männlich. Hast du vielleicht noch eine Empfehlung, wie ich da gerade heilsam mit mir in die Sexualität gehen kann, alleine, ohne Partnerin?
Oh, wow. Ungewöhnlich. Für mich ungewöhnlich jetzt so. Das ist deine weibliche Seite. Da haben wir das jetzt gerade. Also, weil ich ja vorher bei dir sogar eine Weiblichkeit vermutet habe, aber ich denke, das ist deine weibliche Seite da, die sich dessen bewusst wird, dass da Verletzung überhaupt da ist. Weil gerade das fällt Männern oft schwer, Verletzlichkeit anzuerkennen in sich selbst und zu finden und auszudrücken und zu fühlen. Und genau das geht's. Und da würde ich da empfehlen, ja, damit ändert sich nichts, achtsam umgehen und hinfühlen. Diese Angst, diesen Schmerz, diese Unsicherheit, diese Verletzlichkeit ganz bewusst spüren und achtsam damit umgehen. Auch beim Mann geschehen, Traumata auch da. Also da wäre es dann keine Yoni-Heilung, sondern da nennen sie das Ganze Lingam-Heilung. Und gibt es genau ähnliche Techniken, die halt nur anders funktionieren, um diese Verletzungen, die da geschehen sind, zu heilen. Die können ebenfalls von sich aus geschehen. Das habe ich auch bei mir wahrgenommen. Zum Beispiel eben, wenn alleine schon, das ist was Krasses, was ich jetzt sage, alleine schon der Drang des Mannes, diese Energie, die er in sich spürt, vor allem wenn er jung ist, als Jugendlicher, loszuwerden sozusagen durch Onanieren. Also ich will nichts gegen Onanieren sagen. Also das ist ja schlimm gewesen, was die katholische Kirche da seinerzeit so verboten hat, das alles. Aber dennoch hat alles so einen wahren Kern. Und der wahre Kern ist, man will die Energie weghaben. Das ist ein Teil davon. Und das sind Verletzungen, die man sich selber antut. Also selbst da fängt es an mit Verletzungen. Statt dass man diese Energie einlädt und aufsteigen lässt. Und möglichst lang mit ihr sein kann. Wollen sie viele, das muss nicht bei dir so gewesen sein, aber wollen sie viele einfach nur weg haben. Ja, das sieht man auch in der ganzen Pornoindustrie. Wenn man in der Pornoindustrie schaut, wie das meistens abläuft und da zuschaut, wie da welche quasi so klassisch, mittlerweile gibt es ja schon Besseres, aber klassisch da kopulieren, was, wie irgendwelche, ja, man hat da im Tantra, sagt man dann immer, die rammeln da wie irgendwelche Feldhasen. Da hat man das Gefühl, die wollen die Energie loswerden. Ja, das ist keine Celebration, dass das zelebriert wird, diese Energie, achtsam und bewusst gespürt wird und eingeladen wird und man sich richtig vereinigt und eine Fusion schafft und begegnet. Ja, sondern es ist eher wir gegeneinander. Ja, so, fast so quasi, wer kommt zuerst? Ne? So schaut es, so als wäre es ein Wettkampf oder als würde jetzt die Energie loshaben wollen. Die ist zu viel, ich halte es nicht aus, die muss weg, 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 weg. So schaut es auch aus. Ne? Das ist, und da beginnen die Verletzungen. Das ist nicht das, was die Energie will. Die Energie will aufsteigen, die will gespürt werden. Die will gemeinsam gespürt werden. Das ist ja eine Energie, die dann gespürt werden. Und das, von dort kommt man in die erste Einheit, auch im Tantrischen, wenn sich zwei begegnen, dass ich nicht sage, ich spüre meine Energie und du deine, sondern spürt diese eine Energie und bleibt und badet einmal darin. Ja, ohne dass man irgendwo hin will zu irgendeinem Orgasmus. Ja, und da beginnt die ganze Verletzlichkeit. Und da fehlt uns in unserer Kultur und leider auf dem Planeten in jeder Kultur, fehlt uns die Bildung. Ja, das wird so unterdrückt, so weggeschoben. Ne? Stattdessen lernen wir halt Mathematik und Geografie. Ist ja eh gut, aber gerade da, gerade das wäre so wichtig, dass da bewusster damit umgegangen wird. Mit jeder sich selbst überlassen und dann geschehen die Verletzungen. Das ist das. Und das, und um diese Heilung geht es. Erstens einmal jeder bei sich. Da gibt es ja Methoden, da kann man googeln. In deinem Fall dann am besten Lingam-Heilung googeln und da schauen, dass achtsam du mit deinen Verletzungen umgehst und auch andere, also dann, je nachdem, wie du veranlagt bist, andere, also Weiblichkeiten oder Männlichkeiten, ist egal, auch achtsam mit dir umgehen. Auf das muss man schauen. Du hast die Verantwortung, du hast die Verantwortung, Stopp zu sagen. Im Prinzip, gerade bei dieser Verletzlichkeit ist im sexuellen Bereich ein vielleicht zu wenig, ja. Also nur Dinge machen, wo ein klares Ja ist, ja, was man so möchte. Vielleicht ist zu wenig. Ja, das vielleicht ist oft die Ausrede, dass man drüber geht, über seine eigenen Grenzen. Es kann schon auch gut sein, solche Phasen. Aber gerade da, gerade in der Verletzlichkeit, sollte man das dann nicht tun. Denn vielleicht ist dann zu wenig. Mit dem dann eben achtsam umzugehen. Und wenn man da an der Heilung arbeitet, arbeitet man nicht nur an der eigenen Heilung, sondern es ist ein kollektives Thema. Und es ist ein riesiges kollektives Thema, was noch gar nicht so erkannt wurde. Das wird vielleicht in ein paar Jahrzehnten kommen, dass das richtig, aber es so in seiner echten Größe erkannt wird. Und dann sagen wir vorher andere Themen, nämlich die ganzen Missbrauchsgeschichten aufzuarbeiten, das alles. Das ist ein riesiges, das ist ein Fass ohne Boden im Moment, ja. Das ist, Büchse der Pandora, aber die muss irgendwann geöffnet werden. Ja, das ist ein riesiger evolutionärer Schritt, den die Menschheit gehen kann, den sie gehen muss irgendwann. Ja. Und da tut aber jeder, der an seiner eigenen Heilung da arbeitet, tut da gleichzeitig etwas fürs Kollektiv, weil wenn du selbst geheilt bist, dann begegnest du anderen auch wieder ganz anders und achtsamer. Und das verbreitet sich. Ja. Das ist ansteckend sozusagen. Ja. Das ist ein großes Thema. Ja.
Die nächste Frage kommt von der Eva. Liebe Edgar, kannst du etwas über Selbstliebe sagen? Ich rutsche immer wieder in die altbekannte Schiene, Liebe verdienen zu müssen, etwas dafür tun zu müssen. Und auch das klappt dann ja nicht. Nicht mal das. Ich muss auch dafür betteln, jemand lieben und oder jemanden heilen zu dürfen.
Boah, nee, lass das alles los. Lass das los, lass das Betteln los, lass das alles los, lass die Konzepte los, irgendwo Liebe kriegen zu wollen. Aber bleib genau dort, wo du hast die genau richtige Frage gestellt. Das, die echte Selbstliebe beginnt bei dir selbst. Und die kannst nur du dir geben. Ja, du bist für dich der Partner fürs Leben. Und das gilt für jeden. Niemals wird der andere den anderen ewig irgendwie glücklich machen können. Das sind so Fehlgedanken, sondern man kann das teilen natürlich. Wenn man voll in der Selbstliebe ist, wird die irgendwann überfließen und dann kann man das auch teilen. Aber Selbstliebe heißt wirklich radikale Selbstliebe, bedeutet, liebe dich, wenn, das ist das Lustige, ja, dieser Spruch von Jesus, der ihm nachgesagt wird, du sollst den Nächsten so lieben wie dich selbst. Und da habe ich schon öfter das Beispiel gesagt, ja, wenn ich mich selbst nicht liebe, was hat der Nächste davon, wenn ich den Nächsten genauso wenig liebe, wie ich mich selbst wenig liebe. Ne? Das ist so ein typisches Ding. Also es fängt mit der Selbstliebe an und da geht es radikal darum, zu schauen, was du jetzt brauchst, was dein Körper jetzt will. Selbstliebe ist auch die Liebe zum eigenen Körper. Und zwar die sanfte Liebe. Die Liebe, das geht jetzt nicht, weil wir uns gerade über Sexualität gesprochen haben, um Masturbation, obwohl das heißt im Tantra dann auch mal Selbstliebe-Ritual. Nee, es geht darum, im Herzen, ja, wirklich diesen Körper zu schauen, was braucht er jetzt? Was will der jetzt? Was will der genau jetzt? Will er jetzt irgendwas essen? Und wenn er jetzt angefangen hat mit Essen, wie lang will er essen? Will er das wirklich fertig essen oder will er mittendrin aufhören? Will er jetzt aufstehen und herumgehen und irgendwas machen oder will er in die Natur raus? Will er duschen? Will er aufs Bett? Will er aufs Sofa? Das ist Selbstliebe. Selbstliebe fängt beim Körper an. Radikale Selbstliebe zu schauen auf die Bedürfnisse deines Körpers und immer wieder nachfühlen. Da beginnt die Selbstliebe. Da geht es nicht um die Liebe zum Ego. Selbstliebe ist nicht Egoismus. Ja, Egoismus ist eher das Ego. Was will ich? Ich. Nee. Am besten findet man dorthin über den Körper zu schauen, was will mein Körper jetzt? Was genau will er jetzt? Und es kann sogar in einer Beziehung weitergelebt werden. Wenn ich in Beziehung gehe zu einem Menschen, dann bleibe ich dabei zu fühlen, was will der Körper da jetzt? Wenn ich jetzt auch in eine Begegnung gehe, selbst wenn ich in Sexualität gehe, zu schauen, was will der Körper jetzt. Wenn es jeder tut, dann da entsteht daraus wirklich ein Spiel, ein gemeinsames, wo jeder bei sich ist. Und da wir alle eins sind, wenn du ganz voll und ganz bei dir bist, ist jeder am gleichen Ort, dort trifft man sich, dort ist man verschmolzen und dort ist die Einheit. Weil sonst geht man raus, geht jeder raus und keiner und zum anderen. Und was passiert, wenn jeder rausgeht und das Haus des anderen besucht? Das ist keiner zu Hause. Ja? Mach das mal. Du sagst, du besuchst wen und sagst, du gehst in sein Haus und der geht in dein Haus. Und du bist nicht zu Hause und er ist nicht zu Hause. Das hat keinen Sinn. Aber so geschehen Begegnungen, ja, wo keiner zu Hause ist. Drum vollkommen radikal körperlich bei sich sein. Egal, ob allein oder mit sich zu zweit. Das ist völlig egal. Darum geht's. Das ist Selbstliebe. Und das ist die Liebe zum wahren Selbst, zu dir selbst. Weil du bist in Wirklichkeit die Quelle von allem. Und du steckst da in jedem drin. Da steckt kein anderer im anderen. Ja, da steckst du drin. Und wenn du dich selbst liebst, liebst du den anderen erst richtig. Nämlich dort, wo er wirklich ist. Nämlich in dir selbst. Dort ist auch der andere in sich selbst. Ich weiß nicht, ob man das jetzt versteht. Sonst zurückspielen und 10-mal anhören. Und dann hat man diese innere Begegnung. Ja, wo jeder an dem gleichen Ort dann ist. Bei dem einen selbst zu Hause. Ja, und dann ist es da draußen ein Spiel, ein gemeinsames Spiel, mehr nicht. Also über den Körper gehen und testen. Und nicht über das Ego, was will ich, sondern was will der Körper? Dort beginnt's. Danke für die Frage, es sind geile Fragen.
Ja, dann mache ich mal weiter.
Okay.
Und zwar, Ich kenne einen spirituellen Lehrer, der behauptet, dass man beim Erleuchten irgendwie so ein Empfinden hätte zu fallen vorher. Also nicht physisch zu fallen, sondern irgendwie eine andere Art des Fallens. Und dann würde man irgendwann quasi ganz unten ankommen, sage ich mal, und dann da irgendwie in so einen Schwebezustand übergehen, verbunden mit Glückseligkeit und was weiß ich noch allem. Und ja, also das wäre quasi das Übliche, wie normalerweise Erleuchtung stattfinden würde. Und ich habe sowas sonst noch nie gehört. Jetzt wollte ich mal wissen, was du davon hältst oder ob du sowas schon mal irgendwann erlebt hast.
Ja, solche Erfahrungen hat man schon, aber ich würde sie nicht Erleuchtung nennen. Also Erleuchtung ist für mich die radikale Erfahrung, das ganze Universum zu sein, Gott zu sein, das Nichts zu sein, Nirvana zu sein, das Universum zu allen Zeiten gewesen zu sein und wirklich alle Zeiten, die jemals waren, und die ganze Ewigkeit in sich selbst wahrzunehmen und auch alle künftigen Universen. Also es ist viel größer, als einfach nur jetzt irgendwie da in sich reinzufallen. Es kann schon so ein Prozess des in sich Reinfallens die Initiation dazu sein, dass es sich am Anfang anfühlen mag, wie dieses Fallen. Ja, das kann schon sein. Dass es radikal, wenn jetzt wirklich dieser Sog entsteht, dieser Sog kann auf verschiedene Arten entstehen. Und ich kann das schon gut nachvollziehen, dass er so entstehen kann, dieser Sog zu sich selbst wahrgenommen wird wie ein Fallen, weil wahrgenommen wird er ja nicht vom Selbst in dem Sinn, weil das ist man in dem Moment ja noch nicht, weil man ja noch identifiziert ist mit dem Körper, mit dem Denker, mit dem Ego. Und jetzt wird dieses Ego, also diese falsche Identifikation des Ichs, wo es glaubt, ich bin jetzt der, ist egal, Jaga, Edgar, Svante, Axel, egal wer, ja, ich bin jetzt diese Person und mich da identifiziere, und jetzt beginnt dieser Sog zum Selbst hin. Ja. Und das kann natürlich schon wahrgenommen werden für dieses Ego, als wäre es ein Fallen, weil es wirklich diesen Sog hat. Und es fällt und fällt und fällt und fällt, bis dass es wirklich in dieses Selbst quasi voll aufgeht. Ja, das kann dann dieses Fallen als subjektive Wahrnehmung sein des Egos, dass sich halt so anfühlt. Aber das ist auch nur aus meiner Erfahrung und mit vielen Gesprächen mit anderen, die das auch erfahren haben, ähnliche Erfahrungen, zeigt sich, dass meist das, was vor dem Erwachen oder vor der Erleuchtung geschieht, noch sehr viel damit zu tun hat, welchen spirituellen Weg man gegangen ist, welches Glaubenssystem man hatte, welche Glaubenssätze man hat, von was man überzeugt ist, wie es ablaufen muss. Das manifestiert sich dann am Schluss, oder es passiert sogar das Gegenteil, dass es sich nicht manifestiert, sondern komplett auflöst. Und danach dieser Sog oder irgend sowas entsteht, das ist so ähnlich wie bei den Nahtoderfahrungen, wo dann jeder ins Licht geht. Ne? Oder früher hat es halt dieses Bild gegeben, und das haben auch Nahtodforscher auch erforscht, dass Christen dann oft Jesus begegnet ist vorher. Oder Moslems Mohammed oder Juden Moses oder Buddhisten Buddha oder Taoisten Laozi. Und ja, weil das so der Verstand, weil das so eingeprägt ist und einprogrammiert, dass es so auf diese Weise geschehen muss, quasi in den Himmel zu kommen, es ist ja nichts anderes, dass es halt auf eine bestimmte Art abläuft. Und wenn es jetzt zum Beispiel bei einem spirituellen Lehrer, der das so verkündet, und seine Schüler glauben, dann wird es bei ihnen wahrscheinlich gehäuft genauso geschehen. Aber das, was danach kommt, kann durchaus auch Erleuchtung dann sein. Das schließt ja nicht aus. Aber das ist dann erst das, was danach, wenn dieser Sog bis geschehen ist, wenn es wirklich beim Selbst vollinhaltlich ankommen quasi und drin auflösen, dann bleibt nichts anderes, als dass du das ganze Universum bist, dass du Gott bist, dass du das Nirvana bist, weil das ist das, was das Absolute ist. Da geht es ja nicht um irgendein persönliches Erwachen, sondern es erwacht ja eigentlich immer das Universum zu sich selbst. Und nicht du oder das Ego. Das Ego stirbt dabei. Also der sagt, ich erwache da jetzt, den gibt es ja in dem Sinn nicht. der stirbt dabei. Der ist ja Illusion. Das war ein Fehler, ein falscher Glaube, eine Verwechslung, dass man sich für diesen Menschen gehalten hat, dass sich das Universum für diesen Menschen gehalten hat. Ja? Oder das eine Bewusstsein des Universums für diesen Menschen gehalten. Das ist ein Fehler. Und das, was dann geschieht, ist, dass immer das Universum selbst zu sich selbst erwacht. Das ist dann völlig jenseits von diesem Körper oder von dieser Person oder von diesem Konstrukt, da, das hat mit dieser Welt in dem Sinn, sogar mit diesem Planeten, dann überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist was absolut Kosmisches. Ne? Und dann gibt es halt auch so, und jetzt kann sein, dass man durch den Sog dorthin kommt, aber es kann auch sehr oft sein, das habe ich oft gehört, bei dieser Erfahrung, wo jemand in sich selbst reinfährt, dass es nur so eine Selbsterkenntnis ist, also eigentlich eher des kleinen Ichs, das sich da erfährt, in dem Körper. Ja, dass man voll zu sich findet, voll authentisch vielleicht wird, vielleicht sogar Stille empfindet, aber es fehlt dann oft diese kosmische Komponente. Aber da gibt's so und so, weil die Worte gleichen sich sehr. Und es kann mal so, bei dem einen hat es eine kosmische Komponente und beim anderen ist halt nur, dass ein Body-Mind-Organismus zu sich selbst erwacht und authentisch wird. Ja, es wäre so ein kleines Erwachen, könnte man sagen. Und bewusst wird, quasi präsent wird, ja, so ein Aufwachen in die Präsenz. Also da wird so viel verwechselt. In Indien gibt es, glaube ich, 100 verschiedene Samadhi-Bezeichnungen für diese verschiedenen Erfahrungen, um das abzugrenzen. Das gibt es bei uns nicht. Da wird sehr viel vermischt. Oft sind es auch nur Chakra-Erweckungen, die geschehen, ja, dass irgendwie der reine Wille erwacht oder die reine Liebe erwacht oder die reine Lust erwacht, ja, die Tantrika. Ja, das sind dann alles nur so Chakra-Erweckungen. Die fühlen sich auch so an, oft, als wären es endgültig, weil sie die ganze Welt nachher auf den Kopf stellen und man völlig in eine neue Welt reingeboren wird und alles anders ist. Aber dabei war es halt nur Chakra-Erwachen, wo endlich einmal der Wille erwacht ist. Oder endlich mal die Liebe erwacht ist oder das Mitgefühl erwacht ist oder sowas. Ne? Da gibt es so viel, die Reise ist so unendlich. ja. Drum, letztlich ist das auch alles egal, weil das, was du wirklich bist, bist du jetzt schon. Ob du das weißt oder nicht, ist wirklich sekundär, weil du bist es jetzt schon. Das gilt für jeden. Also es braucht nicht einmal irgendein Erwachen. Wir sind alle der, die das eine. Fertig. Ja. Ob man das wissen oder nicht und ob man dazu erwachen oder nicht, das ist irgendwie ein Remark in der Biografie. Aber du bist das und du bist genauso erleuchtet, erwacht, bewusst. Du bist dasselbe wie ich. Du bist ich. Ja, du bist auch dieser Meister oder Lehrer, das bist du. Ja, da ist kein Unterschied. Da ist absolut kein Unterschied. Du bist das. Und das gilt für jeden Menschen dieser Welt. Das gilt auch für jedes Tier. Das gilt für jede Pflanze und das gilt sogar für jede Brille. Ja.
Ja, vielleicht noch eine Zusatzfrage, weil du gerade eben gesagt hast, so dieses, dass jemand nur zu sich erwacht, wäre dann das, was du mal als phänomenales Erwachen beschrieben hast, oder ist dieses phänomenale Erwachen, was weiß ich, ist das einfach nur ein Chakra-Erwachen oder ist das alles
Naja,
unterhalb des nominalen Erwachens?
ich bin, ja, das hat der Werner gemacht. Der Werner Ablass, ein guter Freund von mir, wir waren sehr eng, der hat das Unterschied zwischen nominal und phänomenal. Das mache ich nicht. Ja, also ich sehe da keine Unterscheidungen. Im Prinzip, die Ergebnisse sind so oft die gleichen. Ich habe Menschen getroffen, die haben dann überhaupt kein Kundalini dabei gehabt, kein Gott, oder haben Gott nicht dabei gehabt, und trotzdem war das Ergebnis das gleiche. Ja, der Organismus, der dann überbleibt, als quasi erwachter Organismus, wenn man so will, ist fast kein Unterschied, weil die Erkenntnisse sind dann die gleichen, die man haben kann. Man ist genauso angebunden an das Ganze. Also am Ende macht es ja wieder gar keinen Unterschied. Ja, das muss man auch wieder sagen. Also es ähneln sie dann schon sehr. Und ich mache keinen Unterschied bei Menschen. Ich unterscheide ja nicht Menschen jetzt in erwacht oder nicht erwacht, sondern ich sehe das, was jeder im Kern ist. Und im Kern sind wir alle eins. Und da ist für mich überhaupt kein Unterschied. Am Anfang habe ich das gesucht. Vor 25 Jahren, das passiert ist, das Erste, was ich gemacht habe, ja, wie man in die Augen schaut, ah, ist der erwacht oder was weiß ich, ne, und so, oder finde ich mich da selbst oder Gott oder was auch immer, aber das war nur so die Anfangsphase, wo man mit dem Erwachen identifiziert ist, nämlich auch so subtile Identifikation, mich gibt's ja gar nicht, nicht mich, 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 gibt's nicht, oder nicht ich bin erwacht, es ist alles, nee, und eben, es gibt da was dahinter, dass wir sowieso alle sind. Und das ist für mich, ich nenne es am liebsten auch oft Gott oder reines Bewusstsein. Und das gilt für uns alle. Und da mache ich überhaupt keinen Unterschied. Da sehe ich das völlig gleich, wie die Pür hat das vor Jahren, vor 20 Jahren, irgendwann ist sie gefragt worden, was ist der Unterschied zwischen einem Erwachten und einem Nicht-Erwachten? Das war so eine Fangfrage. Ne? Und sie hat gesagt, für den Erwachten keiner. Das erklärt alles. Das ist die beste Antwort, die ich je dazu gehört habe. Weil es ist genau so, für den Erwachten ist keiner, und genau das ist aber auch der Unterschied. Ne? Dass für den Erwachten eben kein Unterschied ist. Das ist dann der Unterschied quasi. Das ist wie ein Koran, ne? Wenn man so will. Und genauso sehe ich es aber auch. Also ich, und da, und dann das an uns unterteilen. Der Werner hat das gemacht, ich weiß, aber ich mache das nicht. Und ich habe halt gesehen, wie dann war auf dem Erleuchtungskongress das erste Mal, den der Roman Banerjee damals gemacht hat, 2012, 2013. Später haben das ja Ludmilla und Roland übernommen. Und da habe ich gesehen, da sind so viele Hochkommer Erwachte zusammengekommen, 20, 30, 40. Gestritten hat man trotzdem mal viel. Aber ich habe da eher das Gegenteil erlebt, weil da habe ich vorher extreme Zweifel gehabt an die Erwachungszustände von denen allen. Und habe dann erkannt, dass sie Erwachen auf so viele unterschiedliche Weisen zeigen kann, wie eine Blumenwiese, wo eine Blume blüht auf diese Art, der eine andere Blume blüht auf diese Art, der andere auf diese Art. Und es wäre totale Verschwendung, wenn wir als ohnehin schon alle der, die das eine sind, also dasselbe Selbst sind, wenn wir dann nur auf gleiche Weise erwachen, das wäre völliger Unsinn, weil auch im Erwachen diese Individualität auf unterschiedliche Weise erfahren werden will, weil das ist ja bei den Menschen genauso. In Wirklichkeit sind wir schon der, die das selbe, ja, alle Milliarden Menschen, im eigenen Kern, im mindesten Kern, als Seele, als Bewusstsein. Also wäre es ja Quatsch, wenn wir die gleichen Eigenschaften auch noch hätten und die gleichen Erfahrungen und sich das auf gleiche Weise alles zeigt. Und genauso ist es beim Erwachen. Es kann auf so viele verschiedene Arten blühen. Und ich habe auch bemerkt, da ich bei all diesen Erwachten, überall auch sehr schnell gesehen habe, bei allen, auch beim Werner, überall, dass es bei jedem irgendwo einen dunklen Fleck gibt, den man nicht sieht, oder man jetzt würde jetzt das sagen, man könnte sagen Schatten, aber Schatten ist was anderes, ein Schatten kann man transformieren, und dem kann man schon, das passiert, dass Schatten transformiert werden, aber richtige dunkle Flecken, und dass ich auch weiß, dass ich genauso einen haben muss, weil in jeder, ich habe den bei Osho gefunden, bei Buddha, den findest bei jedem findest du irgendeinen dunklen Flecken. Geht gar nicht anders. Ja, das ist diese Ausnahme, die auch noch da sein muss. So wie der dunkle Punkt im Yin-Yang-System oder das Gegenteil darin ist, im Dunkeln ist ein heller Punkt, im Hellen ist ein dunkler Punkt. So ähnlich ist da auch. Das macht's aus. Das macht uns menschlich. Das macht das Ganze. Das färbt auf eine bestimmte Art und Weise. Und dadurch haben wir dann abgewöhnt zu sagen, das ist ein richtiges Erwachen und das ist ein falsches. Drum, ihr kennt die Unterschiede, und reines Fallen würde eher als einen spirituellen Zustand werten. Aber auf der anderen Seite, wenn das Ergebnis trotzdem das gleiche ist, dann ist es auch gleichgültig. Absolut. Weil es von vornherein alles gleichgültig ist. Weil es ist kein, ich bin nicht mehr erwacht als irgendein ja, jetzt will ich sagen, Katze, Hund, Tiger, ist egal. Wir sind alle das gleiche Bewusstsein. Völlig das gleiche Bewusstsein. Und als hier Erwachen geschehen ist, war das das eine Bewusstsein, das immer wieder erwacht. Und es hat direkte Auswirkungen auf alle anderen scheinbaren Bewusstseine, die es ja gar nicht gibt, weil sie sind alle das eine Bewusstsein.
Ja, danke. Danke, Edgar.
Bitte, gern.
Namaste.
Namaste. Ich glaube, wir sind jetzt schon über der Zeit, oder? Ja.
Ja, wir sind am Ende angekommen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht nochmal der Hinweis. Anfang April, nicht Anfang, fast Mitte, auch schon, merkt man den Datum dann. Vom 13. April bis 14. April gibt es ein Retreat am Bodensee mit mir, das die Svenja organisiert. Und ja, bitte über das Svenja Homepage und auf meiner wird es auch demnächst irgendwann stehen. Bald anmelden, Anfang März ist Anmeldeschluss. Ich sage kurz nochmal die Homepage ablesen. Svenja, wieso sage ich immer wieder Svenja, das hat Svantje. Sag einmal, Svantje, du darfst mich künftig Adger nennen statt Edgar, okay? Adger ist einmal was anderes. Das passiert mir immer wieder. Das gibt's ja nicht. Das peinlich ist das. Das peinlich ist das. Aber ich habe sowieso Namensgedächtnis ist ganz schlecht bei mir. Gerade, dass ich immer die Namen von meinen Töchtern merke. Also Svantje. Und die Website ist svantje-schneeweiß.de. Da kann man sie dann jetzt noch nicht, aber dann anmelden demnächst. Und am 3. März ist wieder der nächste Satsang oder eher wahrscheinlich Shaktipat in München. Steht auch noch nicht auf meiner Homepage. Aber für die, die es schon am Kalender eintragen wollen. Namaste. Namaste, danke. Svante? Vielen Dank. Jetzt könnte ich sagen, und auch danke an David Sute, nee, Devasetto. Danke für alle Fragen und euer Dasein. Ja, Namen sind wie Schall und Rauch, wir sind alle das eine, der, die das eine. Hey, du da. Ja, die Namen haben schon Sinn, ne? Dass man uns rufen kann, sonst dreht sich ja jeder um. Ne? Hey, du da, dreht sich 100 um.